Familien, das Zusammenspiel. Ich glaube, das, was Deborah und Chiara erlebt haben, gerade mit Ringgeberg, hat ganz, ganz viel mit dieser Thematik zu tun. Und es soll uns auch sensibilisieren. Verstehst du Berndeutsch eigentlich? Oder soll ich Hochdeutsch? Also, es soll uns auch sensibilisieren. Und sagen, wie geht das? Wie können wir auch in unserer Gemeinde, wie können wir in einer Reich-Gottes-Kultur miteinander unterwegs sein, sodass das für alle Generationen, die da involviert sind, zum Segen ist, zur Freisetzung ist und auch zur Ehre von Gott und zum Segen auch füreinander. Mich hat es sehr berührt, was sie erlebt haben. Und auch zu merken, wie wir als Eltern eben auch auf Hilfe, auf Unterstützung, auf Begleitung von Freunden auch angewiesen sind. Das ist ganz, ganz etwas Wichtiges. Ich glaube, ganz viel Stress haben Familien dort, wo sie wie das Gefühl haben oder es vielleicht sogar eben so erleben, wir sind allein. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich jemanden am Shootmatch bin, wenn er da ein Turnier hat und dann steht man da so ein paar Stunden an diesem Schuttifeld mit allen anderen Eltern, die auch Kinder haben, die im gleichen Alter sind. Und dann kommt man so ein bisschen ins Gespräch und merkt, aha, das sind an allen Orten eigentlich die gleichen Themen, die gleichen Fragen, die gleichen Herausforderungen. Aber wenn man nie miteinander redet, dann meint man, ja, wir sind auch die Einzigen, die das Problem haben. Und die Gefahr, dass man sich nachher versteckt mit dem, weil man sich auch schämt, weil man auch mit dem eigenen Versagen konfrontiert wird. Gell, Eltern, liebe Eltern, wir versagen fast täglich, manchmal mehrmals täglich. Und das ist schmerzhaft, wir wollen das ja gar nicht, wir wollen das ja gut machen. Wir wollen unsere Kinder ja in einer guten Art erziehen und wir lieben sie ja auch wirklich. Das ist nicht nur ein Wunsch. Und trotzdem können wir unsere eigenen Mödeli, Facetten, Prägungen, ungeheiligten Momente auch immer wieder, gerade im Familienkontext, so ungeschminkt führen. Und die von den Kindern auch. Und der reibt das aneinander und dann gibt es Konflikte. Und wenn man nachher allein ist mit dem oder es muss verstecken, dann ist es ganz schwierig. Und gerade für unsere Situation als Leiter ist es noch schwieriger. Ich kenne ganz viele Leiter, die mit dieser Problematik ganz, ganz einsam sind. Weil sie sind ja schliesslich die Vorbilder als Leiter. Oder? Ihre Kinder sollten ja schliesslich gemäss Bibeln oder Vorbilder sein. Ein Ältester soll und so weiter. Oder? Sollte ein Kind haben, die ein vorbildliches Leben führen. Und jetzt hast du jetzt bei dir daheim, was machst du jetzt? Einfach Deckel drüber, oder? Heile Welt. Ja, das hoffentlich merkt es niemand, hoffentlich sieht es niemand, hoffentlich gehen die Kinder es nie irgendjemandem erzählen, was da eigentlich läuft. Das wäre ja peinlich. Und dann werden wir zu Heuchler. Dann sind wir nicht mehr echt. Und was ist das für ein Geschenk und für ein Vorrecht, dass wir Freunde haben hier, wo ich nicht ein perfekter Leiter muss sein, wo ich nicht ein perfekter Vater muss sein, wo wir nicht perfekte Eltern müssen sein, sondern wo wir mit unseren ganz normalen Schwachheiten, wie ihr alle auch habt, und mit unserem Versagen können zu unserem Jesus kommen und das miteinander teilen. Genau. Und das ist ein riesen Vorrecht. Und es ist, glaube ich, auch für die Kinder einfacher, wenn sie merken, auch wenn meine Eltern Leiter sind von einer Gemeinde, die sind wegen dem nicht perfekt. Und die müssen noch nicht perfekt sein. Die haben auch ihre Fehler, die haben auch ihre Schwächen, genauso wie ich sie auch habe. Und ich muss auch nicht perfekt sein, auch die Kinder. Die müssen auch nicht perfekt sein. Die müssen auch nicht alles richtig machen können und im Griff halt nach unseren Vorstellungen euch verhalten. Die haben auch eure Macken, genauso wie wir sie auch haben. Und in diesem Zerbruch, in dieser Hilflosigkeit, können wir in aller Demut zu unserem Gott gehen und ihn um Hilfe bitten, ihn auch um Heilung bitten, wo wir uns verletzt haben, ihn um eine neue Kultur bitten und immer wieder neu den Weg miteinander gehen. Ich glaube, das ist ein riesen Vorrecht, das wir haben. Und wir haben ja gesehen, schon zusammenzufassen aus den letzten Predigten, dass im Alten und Neuen Testament mir eine Kultur begegnet, wo die Familie sehr einen hohen Stellenwert hat, Elternschaft sehr einen hohen Stellenwert hat, Kinder auf eine ganz natürliche Art einbezogen sind, auch ins religiöse, ins geistliche Leben hinein, einfach dabei sind. Ganz normal. Und wir lesen auch, dass das eben auch schon vom Mutterleibe an, das ist auch eine Kultur, die gar nicht selbstverständlich war, schon im Altertum nicht und heute erst recht nicht mehr, im Zeitalter von Abtreibung, dass eben das ungeborene Kind schon vor Zeugung an ein vollwertiger Mensch ist. Das schreibt uns auch der David in den Psalmen mehrere Mal, wo er sagt, du hast mich schon im Mutterleib erkannt, du hast mich geformt, du hast mich gestaltet und du hast mich dann schon gerufen, du dann schon geliebt, du dann schon einen Plan für mein Leben gehabt. Das sind ganz starke Signale, die wir da drinnen haben. Wir haben letztes Mal die Söhne vom Eli miteinander angeschaut, wo ein völlig gottloses, ehrfurchtsloses Leben geführt haben, obschon sie Priester waren, obschon sie Söhne von einem gottesfürchtigen Mann waren, der auch Priester war. Und wie Gott nachher sein Gericht an ihnen vollzogen hat. Und der Samuel, der Bub, der Sohn von der Hanna, wo sie erbittet, erfleht hat, nach Jahren von ihrer Unfruchtbarkeit. Und der Bub nachher, wo er entwöhnt war, also das heisst, wo er nicht mehr gestillt wurde, ins Heiligtum gebracht hat und ihm dem Priester Eli anvertraut hat, das ist ein gewaltiges Opfer. Es berührt mich immer wieder, wenn ich die Geschichte höre. Und nachher, wie wir lesen, im 1. Samuel 3, und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente und der Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und genau in die Zeit hinein, wo das Priestertum pervertiert ist, wo die Söhne von Eli nur ihre Ego-Fuhr dort machen und alles eigentlich missbrauchen, was ihnen zugeteilt ist, in genau die Zeit hinein, ruft Gott, setzt Gott ein Kind, das einfach gerade entwöhnt ist in diesem Alter. Ich soll es mal vorstellen. Auch hier sehen wir einfach drinnen, was Gott oder Kind für einen Stellenwert gibt. Und dann kommt ja die bekannte Geschichte, wo Gott zu ihm redet. Er schläft im Heiligtum, der Samuel, als Bub. Und Gott weckt ihn und ruft seinen Namen. Und das passiert dreimal. Und er rennt zu Eli und meint, der Eli rufe ihn. Bis der Eli irgendeiner böckt. Nein, das ist auch ein Gott. Und zu ihm sagt, du, wenn du die Stimme nochmal hörst, dann sagst du einfach, red, dich Knecht gehört. Da kam der Herr und trat herzu und rief, wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. Und jetzt bekommt der Bub eine Offenbarung. Er bekommt das prophetische Wort, das ganz schwierig ist. Auf das gehen wir jetzt nicht ein. Es geht darum, der Bub gehört die Stimme von Gott. Der Bub ist Gott geweiht, ist von Gott empfangen worden und von Gott gerüft worden. Und durch einen Bub tut Gott wieder seine wahre Priesterschaft aufrichten, die vorher eine pervertierte Priesterschaft ist. Durch ein Kind wird plötzlich Gottes Stimme wieder hörbar in diesem Land. Ich lese noch ein bisschen weiter im Kapitel 3, Vers 19, Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort und Samuels Wort erging an ganz Israel. Das ist gewaltig. Gewaltig. Und die Leute erkennen das, merken sie das, sie checken das. Sie erkennen, dass Gott hat hier einen Prophet rausgebracht. gerufen. Sie erkennen es auch in diesem Bub, in diesem Jüngling. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit es jetzt da zwischen Zeit vergangen ist, wie alt er da war. Aber es hat kein Wort, das der Samuel gesagt hat, ist an den Boden gefallen, ist leer geblieben, sondern es ist alles, hat etwas bewirkt. Es ist etwas wiederhergestellt worden. Und wir haben ja gesehen, auch an anderen Bibelstellen, dass gerade auch beim David, der hat schon als Bub hat er die Schafe von seinem Vater gehütet, hat als Bub sein Gott angebetet. Er hat schon als Bub erlebt, wie er gegen Löwen und Bären hat müssen kämpfen musste. Dann war er sicher schon ein bisschen älter gewesen, so in Dans Alter vielleicht. Wo ist er? So mal müssen wir mal ein bisschen üben, so gegen die Löwen und Bären, wie man mit denen so... Und das hätte er nicht einfach können, weil er so ein Toller war, sondern weil er die Weisheit, die Gunst von Gott hatte. Vor allem die Furchtlosigkeit. Das ist das, was mich beim David beeindruckt. Das ist das, was er vorkommt, als er gegen den Goliath kämpft. Da war er übrigens auch noch Teenie. Ich glaube, 17 war er, als er gegen den Goliath aufgestanden ist. Als er so gesagt hat, du weißt was? Ich habe schon als Giel gegen Löwen und Bären gekämpft und Gott war mit mir. Was ist das für ein frecher, unbeschnittener Kerl, der es wagt, unseren Gott zu beleidigen? Oder das ist das Selbstverständnis. Alle anderen sind, oh, Hilfe, Hilfe, der Reis. Oder David kommt aus einem anderen Selbstverständnis, weil er schon als Bub gelernt hat, sein Gott anzubeten. Weil er schon als Bub gelernt hat, wie sein Gott ist. Und weil er schon als Bub gelernt hat, was er für eine Position hat. Vom Regieren, vom Autorität nehmen, vom Wissen, wie das da funktioniert und wer hier zu sagen hat und wer nicht. Das ist interessant, oder? Josef war schon ein Teenie, als er die Träume hatte und nachher verkauft wurde nach Ägypten. Also wir sehen, es gibt ganz viele Beispiele in der Bibel, wo Kinder, junge Menschen von Gott gebraucht werden. Und zwar gewaltig, nicht irgendwie klein. Und das möchte ich nicht, das denke ich, ist mal einfach eine wichtige Botschaft für uns alle. Kinder, egal wie alt sie sind, sind geistlich vollwertige Menschen. Die können die Stimme von Gott hören. Die können mit Gott eine Beziehung haben. Und zwar vielleicht noch auf eine Art, wie wir Erwachsene manchmal nicht mehr haben können. Und darum hat vielleicht Jesus genau das Bild genommen, wo er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn genau solchen gehört das Himmelreich von Gott. Wenn ihr nicht so kindlich, naiv könnt vertrauen wie ein Kind, dann könnt ihr, sagt ihr den Erwachsenen, dann könnt ihr das Reich von Gott nicht ererben. Es geht nicht darum, dass wir kindisch werden sollen. Auf eine negative Art naiv, aber auf das kindliche Vertrauen zu dem Vater, auf diese Art sollen wir Beziehung mit unserem Gott leben. Und da sind wir manchmal versucht, wir Erwachsenen mit unserem Verstand, da kommt uns immer wieder mal in die Quere, wir müssen noch alles analysieren, wir müssen alles noch erklären, wir müssen alles noch begreifen. Und bis wir dann alles erklärt und analysiert und verstanden haben, ist irgendwo der Moment, wo wir etwas hätten sollen machen im Reich von Gott, vielleicht schon vorbei. Weil wir so lange zögern, so lange unsicher sind, so lange hin und her abwägen. Und das sollen wir lernen von den Kindern. Wenn du einen Impuls bekommst von Gott, mach das, mach dieses, dann bist du treu und geh einfach und mach das. Und lass dich auch nicht abhalten. Gut, jetzt haben wir heute ja noch Forum, darum haben wir nicht viel Zeit. Jetzt ist unsere Zeit eigentlich schon fast abgelaufen. Noch 5 Minuten geben wir immer. Wir können jetzt das nächste Mal da ein bisschen weiterfahren. Der Auftrag in der Bibel an die Eltern, ihre Kinder zu unterrichten, das ist jetzt mal ein Thema. Wir gehen 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Dort sagt der Mose zum Volk: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Das ist der Auftrag. Also, die Erwachsenen empfehlen ein Wort von Gott. Und sie bekommen gleichzeitig den Auftrag, das zu Herzen zu nehmen für sich selber. Sollst du dir zu Herzen nehmen. Also das heisst, nimm das ernst, mach das zu deinem eigenen, mach das zu deiner Kultur, mach das zu deinem Erbe. Und jetzt behalte es nicht dort, sondern jetzt gib das deinen Kindern weiter. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen. Das ist nicht nur einfach, ja, red mal drüber. Einschärfen, das hat ein bisschen stärkere, also das hat mit einer gewissen Beharrlichkeit zu tun. Ich gebe nicht auf. Nicht einfach das eine Mal sagen, ich habe es ja dann gesagt. Wisst ihr nicht mehr? Mal, dann am 4. Oktober 2012 habe ich das dir gesagt, Deborah, weißt du nicht mehr? Das ist ja erst 8 Jahre her. Also jetzt tu doch nicht so, wie wir nie darüber geredet hätten. Excuse. Eben nicht, oder? Sondern einschärfen, das heisst immer wieder. Also einschärfen hat für mich so einen negativen Touch an und für sich. Tönt so ein nach Drill oder nach Gewalt. Aber es geht, glaube ich, nicht um das. Es geht darum, hey, bleib dran, den Kindern die Geschichten, die Wahrheiten immer und immer und immer wieder zu sagen. Und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, dann sollst du es machen, also wenn ihr zusammen im Haus seid. Nachher. Oder unterwegs bist. Also das wäre im Auto. He? Ganz eine wichtige Zeit. Manchmal sind wir stundenlang im Auto, wenn wir irgendwo her in die Ferien gehen. Oder? Da kannst du verschiedene Sachen machen. Das wäre jetzt noch so ein Tipp. Also dann wäre eine Gelegenheit, etwas einzuschärfen. Dann können sie vor allem auch nicht davon laufen. Das hat auch noch den Vorteil. Nein. Also, im Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Also das heisst mit anderen Worten, wenn du bevor du ins Bett gehst und wenn du am Morgen aufstehst, ist eine gute Zeit mit deinen Kindern, eine Zeit zu haben, wo du mit ihnen über Gott redest oder über Wahrheiten redest. Ich glaube, viele machen das auch. Am Morgen ist vielleicht noch ein bisschen eine Challenge. Wir haben uns das jetzt angewöhnt, schon seit längerem, dass wir am Morgen beim Morgenessen ein Abschnitt, ein Kapitel ist es meistens, oder ein halbes Kapitel aus der Bibel zusammenlesen. Das hat ein bisschen hart gehabt, am Anfang, das einzuführen. Ja, weil jetzt können wir nicht alle gleichzeitig essen. Für uns Eltern ist der Vorteil, wenn sie gestaffelt kommen, dürfen wir nicht den Bibeltext 2-mal oder 3-mal lesen. Und dann ist es für uns eine gute Repetition. Und die Kinder bekommen mindestens da etwas mit. Und am Abend, wenn du ins Bett gehst, lass liegen, ich glaube, das machen auch schon viele Eltern, dass sie dann mit den Kindern noch beten, sie segnen, vielleicht den Tag noch mal reflektieren, sie fragen, wie geht es dir, hast du etwas erlebt, was schwierig ist, können wir das zu Jesus bringen und ihnen dort zu helfen, das ist ganz, ganz wichtig. Und da möchte ich euch sehr ermutigen, diese Momente wirklich zu nehmen. Und der Auftrag an die Eltern, macht das mit euren Kindern und unterweiset sie im Wort von Gott. 5. Mose 31, 12 bis 13, da lesen wir noch von einem anderen Aspekt. 5. Mose 31, 12 und 13. Versammle das Volk, die Männer, Frauen und Kinder, und den Fremdling, der in deinen Städten lebt, damit sie es hören und lernen und den Herrn, euren Gott, fürchten und alle Worte dieses Gesetzes halten und tun. Und dass ihre Kinder, die es nicht kennen, es auch hören und lernen, den Herrn, euren Gott, zu fürchten, alle Tage, die ihr in dem Land lebt, in das ihr zieht über den Jordan, um es einzunehmen. Das ist jetzt eigentlich die Aufforderung hier. Das ist eine Versammlung. das Volk kommt, der Mose teilt das Wort von Gott aus und es heisst hier, versammelt das Volk, die Männer, die Frauen und die Kinder und die Fremden. Und das ist eben wichtig, dass die Kinder dazugehören, wenn es eine Versammlung gibt. Das heisst hier nicht, und versammelt Männer und Frauen und die Kinder tun ihr Kinderprogramm. Sondern mit den Kindern. Und die Kinder, dann kommt es nochmal, sollen das auch hören. Sie sollen erkennen, wer Gott ist. Und sie sollen erkennen und sie sollen lernen, die Wege mit Gott. Und das ist etwas, was wir in der ganzen Bibel an allen Orten eigentlich als selbstverständlich finden. Es wird nicht an allen Orten erwähnt, aber die Kinder sind einfach dabei. Das ist auch im Neuen Testament so. Wo Jesus die 5'000 Leute speist oder die 4'000, da ist es das Neune von einem Bub, den er nimmt. 2 Fische und 3 Brot oder 5 Brot. Und nachher das Dankgebet darüber spricht, seinen Jüngern verteilt. Und nachher vermehrt sich das und das ganze Volk wird genährt. Also die Kinder sind einfach dabei. Die hören das. Apostelgeschichte 2, wo da 2'000 Leute sich an einem Tag bekehrt haben, am Pfingsttag, dass sie ganze Familien mit Kindern, da ist alles dabei. Und die lassen sich taufen. Und die treffen sich in den Häusern und die treffen sich in der Halle Salomos, für den Apostel zuzuhören. Und da sind die Kinder einfach dabei. Ganz normal. Und das ist, glaube ich, eine Kultur, wo wir wieder am Entdecken sind und wo wichtig ist und wo wir auch müssen Wege finden, wie wir das dann praktisch machen. Gut, jetzt ist unsere Zeit abgelaufen.